Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden, lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir heute die Gelegenheit haben, auf dich und auf dein Wort zu hören. Du kennst uns alle und weißt, welche Gedanken uns bewegen, gerade an diesem Morgen. Herr, gib uns das Wort, das uns tröstet. Gib uns das Wort, das uns aufrichtet. Das Wort, das uns ermutigt. Das Wort, das uns froh und dankbar stimmt. Das Wort, das uns unseren Weg weist. Danke, Herr, dafür, dass du kein Stummer, sondern ein redender Gott bist. So öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. So beginnt der Wochenspruch für diese Woche. Und das ist auch der Beginn des Predigttextes aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese jetzt Kapitel 18, Vers 31 bis 43. Ja, wir können aufstehen zur Lesung des Predigttextes. Jesus nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und feuchte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Amen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sie sind aus dem Norden des Landes Israel, aus Galiläa, in den Süden gewandert. Nun befinden sie sich im Jordantal, kurz vor der Stadt Jericho, etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Kurz hinter Jericho beginnt der Weg durch die judäische Wüste nach Jerusalem. Es sind gut 20 Kilometer. Aber der Weg nach Jerusalem hat fast die ganze Zeit eine Steigung. Denn Jerusalem liegt etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel. Also ist ein Höhenunterschied von etwa 1200 Metern zu überwinden. Es ist keine Touristengruppe, die sich da auf den Weg macht. Es ist keine Tour, um sich die Stadt Jerusalem mit ihren Schönheiten anzusehen. Es ist der letzte Weg, den Jesus mit seinen Jüngern geht. Es ist der Weg, der ihn schließlich ans Kreuz bringt. Das erzählt er seinen Jüngern, den 12 auch. Aber sie begreifen nicht, was los ist. Dass jetzt der letzte, aber auch der entscheidende Teil ihres gemeinsamen Lebens beginnt, können sie sich offenbar nicht vorstellen. Jesus spricht davon, dass sich an ihm das vollzieht, was schon bei den Propheten des Alten Testamentes von dem Menschensohn vorhergesagt ist, dass er den Heiden in die Hände gegeben wird, dass er verspottet und misshandelt wird, dass er schließlich sterben muss, dass er aber am dritten Tage auferstehen wird. Das alles können die Jünger nicht begreifen. Und es geht ihnen wohl so, wie mir früher im Matheunterricht. Wir hatten einen Lehrer, der versuchte uns, die Mathematik beizubringen. Und wenn wir ihn dann mit großen Augen ansahen, mit fragenden Augen, dann fragte er, nix Kaporn? Und wir, jedenfalls ich und einige andere, die konnten nur antworten, genau, wir haben nichts kapiert. Wir haben nicht kapiert, was sie uns da erklären wollten. Und der Lehrer konnte noch einmal von vorne beginnen und irgendwann haben wir es dann ja doch kapiert. Aber so ähnlich wie uns den Schülern im Matheunterricht ging es den Jüngern Jesu auch. Sie haben auch nichts kaporen. Das können sie sich alles gar nicht vorstellen, dass man ihrem Herrn so übel mitspielen wird. Offenbar verstehen sie überhaupt nichts. Denn es heißt nicht einfach, sie verstanden nicht, was Jesus sagte, dass sie nichts begriffen haben, das wird sogar in 3 kurzen Sätzen zum Ausdruck gebracht. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Am kommenden Mittwoch, dem Aschermittwoch, beginnt die Passionszeit. Und in den Gottesdiensten wird, wie auch am Anfang schon gesagt, des Gottesdienstes mehr als sonst im Mittelpunkt stehen, was es heißt, dass Jesus den Weg des Leidens und Sterbens am Kreuz gegangen ist. Ich wünsche uns alle, dass diese Passionszeit dazu beiträgt, dass wir sagen können, ja, ich habe doch ein bisschen verstanden, was es bedeutet, dass Jesus leiden und sterben musste. Die Jünger, sie waren wie von Blindheit geschlagen. Aber ich wünsche uns, dass uns in der bevorstehenden Passionszeit ein Licht aufgeht, dass wir entdecken können, wer Jesus war, wer er für uns ist, was er für uns getan hat, als er den Weg des Leidens und Sterbens gegangen ist. Um das Licht, das einem Menschen aufgeht, darum geht es auch in den anderen Versen, die heute zu unserem Predigttext gehören. Es ist schon ein gewaltiger Gegensatz. Da sind die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus gegangen sind und sie sind geradezu mit Blindheit geschlagen. Und dann ist da der blinde Mann, der kurz vor Jericho am Straßenrand sitzt und bettelt. Offensichtlich ist er blind. Aber, so zeigt die Geschichte, ihm werden die Augen dafür geöffnet, wer Jesus ist. Hier bei Lukas wird sein Name nicht genannt. Bei Markus lesen wir, dass er Bartimäus hieß, Sohn des Timäus. Blind zu sein, das wurde in der damaligen Zeit als eine besondere Strafe Gottes angesehen. Wer blind war, der war wirklich schlecht dran. Er konnte sich nicht selber helfen. Er war auf die Almosen, auf milde Gaben seiner Mitmenschen angewiesen, solange er lebte, und das war doch ein trostloses Leben. Da sitzt er also am Wegesrand und hofft auf milde Gaben derer, die da vorbeikommen. Er kann zwar nicht sehen, aber hören kann er sehr gut. Er nimmt die Geräusche wahr, er hört, wie immer mehr Menschen kommen, er schnappt einige Sätze und Worte auf und er kriegt mit, Jesus von Nazareth, der kommt hier vorbei. Von dem hat Bartimäus schon gehört. Jesus von Nazareth, das ist doch der Mann, der so gewaltig predigen kann. Das ist doch der, von dem gesagt wird, dass er Gottes Sohn ist. Das ist doch der, der Kranke heilen kann. Das ist doch der, der Gottes Friedensreich ankündigt. Er scheint ja wohl der Messias zu sein, auf den das Volk so sehnsüchtig wartet. Bartimäus lauscht. Er registriert, die Menschen kommen näher. Jetzt muss Jesus bald da sein. Bartimäus beginnt zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Mann, sei ruhig mit deiner Ruferei. Die Leute wollen ihn zum Schweigen bringen. Das ist ja wohl peinlich, dass dieser Bettler da so anfängt zu rufen. Aber Bartimäus lässt sich nicht beirren. Dass Jesus hier vorbeikommt, das ist vielleicht seine einzige, womöglich seine letzte Chance. Deshalb ruft er noch lauter, ja, er schreit es förmlich heraus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er nennt Jesus den Sohn Davids. David war doch der große König in Israel damals vor ungefähr 1000 Jahren. Aber so wurde gesagt, der Messias, der neue Friedenskönig, das sollte ein Nachkomme Davids sein, sozusagen ein Sohn Davids. Und wenn Jesus das ist, dann ist er ja auch der Sohn Davids. Also redet Bartimäus ihn so an, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. In dem griechischen Urtext steht da das Wort eleison. Kyrie eleison. Habe ich vorhin hier im Gottesdienst gesungen und ihr habt alle geantwortet, Herr, erbarme dich. Die deutsche Übersetzung. Und die christliche Gemeinde hat diesen Hilfeschrei, Herr, erbarme dich, aufgenommen. Und seit Jahrhunderten ist das der Ruf in einem Gottesdienst. Und wir tun das bis heute. Sicher kann man darüber streiten, warum es ausgerechnet diese griechischen Worte sein müssen. Oder ob es auch andere Melodien gibt, die gibt es ja auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses zum Ausdruck zu bringen. Am Anfang des Gottesdienstes kommen wir zusammen und wir geben unserem Gott die Ehre. Wir gucken nicht auf uns selbst, wir gucken von uns selbst, von uns weg zu ihm hin. Er sei dem Vater und dem Sohn. So beginnt die Liturgie, dieser liturgische Gesang, der feststeht, der immer wieder gesungen wird. Wir geben Gott die Ehre. Und rufen ihn an um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Und wir machen damit deutlich, wir haben vor dem großen Gott nichts zu fordern. Wir sind auf sein Erbarmen angewiesen, wie der Blinde damals. Angesichts des großen Gottes und seiner Macht sind wir klein und unbedeutend, jeder von uns. Aber wie der Blinde in seiner Not zu Jesus schrie, so dürfen wir es auch tun, wenn wir singen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und dann wenden wir uns an ihn mit dem, was uns bewegt und bedrückt. Wir bitten ihn um sein Erbarmen für unsere Situation. Erbarme dich über mich mit meinen schweren Gedanken. Erbarme dich über mich mit meiner Traurigkeit. Erbarme dich über mich mit meinen Zweifeln und mit meiner Verzagtheit. Erbarme dich über mich mit meinen Ängsten, die mich geradezu lähmen wollen. Erbarme dich über mich mit meinen Sorgen, die mich überfallen, wenn ich an die Zukunft denke. Erbarme dich über uns als Gemeinde mit all unseren Unzulänglichkeiten. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Wenn wir am Anfang des Gottesdienstes so singen und beten, dann können wir in diese Worte alles hineinlegen, was uns in diesen Momenten bewegt oder bedrückt. Als Gemeinde tun wir es, miteinander tun wir es. Wer vielleicht selbst ganz glücklich und fröhlich ist, wer einfach nur danken möchte, stimmt auch in diesen Ruf mit ein. Er macht die Sorgen, die Ängste, die Trauer, die Einsamkeit der anderen Gottesdienstbesucher zu seinen eigenen und bringt sie mit vor Gott. Auch wenn sie unausgesprochen bleiben. Und so feiern wir miteinander Gottesdienst. Und wenn wieder das Kyrie eleison kommt, dann überlege doch einmal, auf welche Weise soll sich Gott denn meiner erbarmen? Und du darfst dessen gewiss sein, er, der lebendige Gott, Jesus, der Sohn Gottes, erhört, was du ihm sagst, so wie Jesus auch das Schreien des Bartimäus gehört hat. Jesus erkundigt sich nach dem Schreihals. Er nimmt ihn ernst. Er bleibt stehen und bittet darum, dass der Blinde zu ihm kommt. Jesus, er bleibt bei dem stehen, der nach ihm ruft. Und das können wir auch im übertragenen Sinne so sehen. Jesus geht nicht an dir vorüber, wenn du nach ihm rufst, wenn du zu ihm betest. Er hört dein Rufen und dein Schreien, auch wenn es vielleicht voller Verzweiflung ist, auch wenn du keinen Weg weißt, auch wenn du einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll. Er hört dein Rufen. Was hat der Blinde denn für ein Anliegen? Was will er denn von Jesus? Das ist doch wohl klar, oder? Aber Jesus fragt ihn ausdrücklich, was willst du denn? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde soll ausdrücklich sein Anliegen benennen. Ja, Herr, dass ich sehen kann. Und wir würden vielleicht sagen, das ist doch wohl klar, dass der Blinde wieder sehen kann. Wir können in dieser Geschichte eine Menge von dem entdecken, was es bedeutet, zu Jesus zu beten. Wir können lernen, Jesus möchte, dass wir konkret bitten. Konkret beten. Er möchte, dass wir ihm sagen, worum wir beten. Also nicht einfach, Herr, wir bitten dich für alle Kranken, sondern dass wir auch ihre Namen nennen in unseren persönlichen Gebeten. Dass wir auch nicht allgemein bitten, Herr, segne uns, sondern auch sagen, wofür wir seinen Segen erbitten. Der Bartimäus, er sagt es ganz klar, Herr, dass ich sehen kann, das ist meine Bitte. Und Jesus öffnet ihm die Augen. Hier geschieht, was schon bei den Propheten des Alten Testamentes vorhergesagt ist, für die Zeit des Messias. Wenn der kommt, dann werden Blinde sehen, Lahme gehen und Taube hören. Das geschieht jetzt. Jesus hat nicht alle Blinden geheilt, aber in diesem blinden Mann dort am Wegesrand bei Jericho hat Jesus zeichenhaft deutlich gemacht, wer mich um mein Erbarmen bittet, wer mich von Herzen anruft, dem werde ich die Augen öffnen. Bartimäus, so wird uns berichtet, bekam geöffnete Augen. Er konnte tatsächlich sehen und ging sofort mit Jesus weiter, die 1200 Meter hinauf nach Jerusalem. Wir wissen weiter nichts über ihn. Er wird nicht wieder in der Bibel erwähnt. Aber sein Leben, so denke ich mir, hat sich doch total verändert, seitdem Jesus an ihm vorbeigekommen ist. Ich erinnere mich an den erblindeten Horst Eilers aus Remels. Es ist Jahre her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und er sagte mir sinngemäß, ich bin wohl blind, aber ich bin ein glücklicher Mensch, denn ich habe Jesus kennengelernt. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Horst war blind, aber Gottes Geist hatte ihm die Augen für Jesus geöffnet. Und so konnte er sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Seitdem er an Jesus glaubte, hatte sich sein Leben verändert. Und er wusste, Jesus ist für mich da. Er wird mich recht führen. Was hat dem Blinden von Jericho geholfen? Ihm hat geholfen, dass er sich auf Jesus verlassen hat, dass er Jesus vertraut hat. Dein Glaube hat dir geholfen, das sagt Jesus zu ihm. Wörtlich können wir auch so übersetzen, dein Vertrauen hat dich gerettet. Jesus ist gekommen als der Retter. Er ist gekommen, um uns aus den Dunkelheiten unseres Lebens zu retten. Wer ihm vertraut, der ist gerettet. Und wie ist das mit den Jüngern? Sie sind mit Jesus gegangen und sind jedenfalls zu diesem Zeitpunkt blind für Jesus. Obwohl sie so viel mit ihm erlebt haben, sind sie blind. Sie verstehen nicht, was das nun soll, dass Jesus nach Jerusalem geht. Erst später, nach seiner Auferstehung, so berichtet es uns Lukas, sind auch ihnen die Augen aufgegangen. Es heißt in Lukas Kapitel 24, dass Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnet. Er knüpft an seine Worte vor dem Leiden an. Und er sagt, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und wir können fortsetzen. fangt an, hier in Vierl, und seid dafür Zeugen. Alle von uns sind gemeint, denen Jesus die Augen geöffnet hat, du und ich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.